Ja, Glauben am Montag, das ist der Titel unserer aktuellen und jetzt neuen Predigtreihe. Und wir alle kennen, glaube ich, diese Lücke zwischen Sonntag und Montag. Am Sonntag, wenn gerade nicht Lockdown ist, da geht man zum Gottesdienst, in die Kirche sozusagen und trifft da Freunde und Bekannte, Familienangehörige. Und man feiert gemeinsam Gott, man singt gemeinsam Lieder, man betet miteinander, man unterhält sich miteinander, man trinkt danach einen Kaffee zusammen, hat eine gute Zeit. So, der Glaube wird gestärkt. Das ist, was wir Christen sonntags erleben. Und dann am Montag, ja, da geht es dann mit der Freude und mit dem Frieden plötzlich ganz oft ganz weit runter. Und da ist irgendwie, ja, nicht wirklich viel, was übrig ist. Tschüss, Glaubenshype, hallo, Alltag. So. Sonntags ist alles toll und am Montag ist oft alles doof. Und in dieser Predigtreihe, da soll es alles um die Frage gehen, wie kann ich meinen Sonntagsglauben in den Montag rüber retten? Also wie kann ich das so machen, dass auch montags mein Glaube noch lebendig ist und dass meine Begeisterung für Jesus noch da ist und dass meine Freude für Jesus und einfach mein Glauben intakt ist, auch unter der Woche. Wie sieht Glauben am Montag ganz praktisch aus? Da wollen wir euch inspirieren, euren Glauben in eurem Alltag ganz authentisch und ganz integer zu entfalten. Wir wollen euch auch ermutigen, nicht aufzugeben und auch unter der Woche nach Gottes Gegenwart, nach Gottes Führung zu streben. Das ist so der Sinn der ganzen Predigtreihe. Ich freue mich mega auf die Reihe, mit euch zusammen durchzugehen durch diesen Brief im Neuen Testament, im Jakobusbrief. Und jeden Sonntag bekommen wir ein Mail von diesem Jakobus. Wie gerade eben schon gesagt, ihr könnt es im Jakobusbrief im Neuen Testament relativ weit hinten nachlesen. Bevor wir einsteigen, wollen wir uns erstmal angucken, wer war dieser Jakobus. In der ersten Zeile seiner ersten Mail an uns heute, da stellt er sich ganz bescheiden vor. Er schreibt Folgendes in Jakobus 1, Vers 1. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Was er hier aber nicht erwähnt, ist die Tatsache, dass er nicht nur ein Diener Gottes ist, sondern auch der kleine Bruder von Jesus ist. Also der Sohn von Maria und Josef. Also einer der Geschwister von Jesus. Wenn du es nicht wusstest, Jesus war kein Einzelkind, auch wenn er ein bisschen besonders war manchmal. Er hatte verschiedene Geschwister. Und jetzt in den nächsten Wochen, ganz krass, bekommst du, bekomme ich, bekommen wir so Insider-Mails aus der Familie von Jesus. Jakobus schreibt uns Botschaften und wir gucken uns die jeden Sonntag an, öffnen die jeden Sonntag neu. Aber fangen wir mal von vorne an. Jakobus war nicht schon immer Christ. Er ist der kleine Bruder von Jesus, wie gesagt, und er kommt auch ein-, zweimal in den Evangelien vor, im Markus-Evangelium. Da lesen wir, dass Jakobus und der Rest seiner Familie dachten, Jesus sei ein verrückt gewordener religiöser Spinner. Die haben sich Sorgen gemacht, dass er von Sinnen ist, steht es in der Bibel. Und vielleicht kannst du dir das auch vorstellen, ey, wenn dein großer Bruder, vielleicht hast du einen großen Bruder, eine große Schwester, stell dir vor, er oder sie würde sagen, hey, ich bin übrigens Gott Mensch geworden. Ja, Gottes Sohn, das ist schon eine ziemlich steile These für einen großen Bruder, den man sein ganzes Leben lang schon kennt. Und seine Familie dachte, obwohl es schon Verheißungen, Prophezeiungen, Engelserscheinungen vorher gab, haben die zwischendurch gedacht, oh, ich glaube, jetzt dreht er durch. Und im Johannesevangelium, da gibt es auch eine Stelle, da heißt es auch, dass die Brüder, also Jakobus und die anderen Geschwister von Jesus, dass sie ihn verspottet haben sogar, dass sie ihn ausgelacht haben, dass sie nicht an ihn geglaubt haben. Doch dann passiert etwas Krasses. Der große Bruder wird hingerichtet. Und Jakobus ist erschüttert. Ja, selbst wenn man einen verrückten Bruder hat, trotzdem ist es ein Drama, wenn er getötet wird. Jakobus sitzt zu Hause ein paar Tage nach dem Tod von Jesus und da passiert das nächste Krasse. Er sitzt da, die Tür öffnet sich und da steht sein großer Bruder Jesus. Und das hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Diese Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, das kann man nachlesen in einem Nebensatz im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 7. Hat alles verändert. Und aus dem Spötter und aus dem Zweifler und aus dem kleinen, arroganten Bruder von Jesus wurde der erste christliche Gemeindeleiter der Kirchengeschichte. Ja, so viel zur Person Jakobus. Bevor wir überhaupt in den Text reingehen, ist schon mal der erste ganz wichtige Punkt dieser Predigtreihe. Das Leben als Christ ist nicht das Ergebnis besonderer Disziplin. Das Leben als Christ ist das Ergebnis einer entscheidenden Jesusbegegnung. Das ist mega wichtig für dich und für mich zu wissen, dass Christen nicht besonders gute, besonders disziplinierte Menschen sind, sondern Christen sind Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Jesus macht uns nicht besonders willensstark, Jesus macht alles neu. Das Alte ist vergangen und was ganz Neues hat begonnen. Also die Mails des Jakobus, die wir jetzt jeden Sonntag öffnen werden, die sind kein Aufruf zu mehr Anstrengung, zu mehr Disziplin. Sie wollen auch nicht irgendwelche neuen Informationen weitergeben. Sie wollen was ganz anderes. Diese Mails wollen sich in dein und in mein Leben einmischen. Sie sind Ermutigungen für dich und für mich als Nachfolger Jesu im Licht der Gnade Gottes auch im Alltag zwischen den Sonntagen zu leben. So, einfach mal das hier. Also es geht nicht darum, dass dein altes Ich durch diese Mails irgendwelche Infos bekommt für bessere Selbstoptimierung, sondern es geht darum, dass wir als neu gemachte Personen, von Gott neu geschaffen, erfahren, hey, so funktioniert unser Leben, so soll unser Alltag aussehen. Also, lass uns mal die erste Mail öffnen, die Jakobus uns schickt. Wir starten mit Jakobus 1, Vers 2, da steht folgendes. Seht es als lauter oder als ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen oder Anfechtungen oder Versuchungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Warte mal, Jakobus, schreibst du da gerade, wir sollen uns darüber freuen, dass wir in Versuchung geraten? Jakobus würde sagen ja. Und er sagt nicht nur, freut euch, obwohl ihr in Versuchung oder obwohl ihr in Anfechtungen stehen müsst oder obwohl ihr Glaubensprüfungen erlebt, sondern er sagt, weil ihr das erlebt, sollt ihr euch freuen. So, das ist ein bisschen eigenartig und in den nächsten paar Minuten möchte ich euch erklären, warum das trotzdem Sinn macht. Zunächst mal sollten wir uns anschauen, was eigentlich unter Anfechtungen zu verstehen ist. Was ist gemeint, wenn da steht Anfechtungen, in anderen Übersetzungen, Versuchungen oder Prüfungen? Versuchen wir es mal mit folgender Definition. Anfechtungen sind Umstände, Sorgen oder Zweifel, die deinen Blick auf Gott wie eine dunkle Wolke verstellen und deinen Glauben trüben. Oder Umstände, Sorgen und Zweifel, die dich ins Stolpern bringen. Und Jakobus schreibt schon, Anfechtungen verschiedenster Art. Also es kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht stehst du in Anfechtungen. Und vielleicht sind es bei jedem von uns, die wir jetzt gerade hier diesen Gottesdienst feiern, ganz eigene, ganz besondere Anfechtungen. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Anfechtungen, die sind so typisch für unser Glaubensleben. Was ist die Anfechtung in deinem Leben gerade? Vielleicht erlebst du gerade Glaubenszweifel. Du fragst dich, wie du dir Gott vorstellen sollst, was ist wahr, was ist falsch, was kann ich von Gott erwarten, gibt es Gott eigentlich wirklich oder vielleicht gibt es Gott, aber vielleicht nicht so, wie in der Bibel beschrieben wird. Vielleicht hast du gerade Glaubenszweifel und du fragst dich, hey, wohin dekonstruiert sich so mein Glauben gerade hin? Oder du steckst vielleicht in einer Sinnkrise, habe ich den richtigen Job gewählt? Du fühlst dich vielleicht insignifikant und unbedeutend. Vielleicht fühlst du dich von deinem Leben überfordert. Wenn du an deine nächste Woche denkst, dann gerätst du unter Druck. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Zukunft. Wie soll ich Corona finanziell überstehen? Vielleicht bist du selbstständig und deine Kunden sind gerade nicht da. Die sind jetzt gerade irgendwo zu Hause oder auf dem Schlittenhügel. Vielleicht bist du bitter gegen Gott. Du bist enttäuscht von Gott, wie dein Leben gelaufen ist. Dass nicht alles so gelaufen ist, wie du dir das gewünscht hast. In deinem Empfinden ist da mehr Fluch als Segen in deinem Leben. Und du bist wütend auf Gott. Vielleicht ist das deine Anfechtung. Oder vielleicht eine der schlimmsten Anfechtungen, die man gar nicht als Anfechtung wahrnimmt. Vielleicht bist du gerade total träge und du genießt es gerade, total anspruchslos durch dein Leben zu laufen. Und die Trägheit hängt an deinen Knöcheln dran und sie zieht dich auf die Couch und da hängst du mit deiner Packung Chips in der linken Hand, mit deinem Popcorn in der rechten Hand und deine Frau hält noch die Cola dazu. Wie komme ich jetzt auf Männer? Kann natürlich genauso Frauen passieren. Oder vielleicht bist du, wie unser Ministerpräsident es ausgedrückt hat, momentan pandemüde. Also mir geht es gerade extrem so. Ich fühle mich total pandemüde. Der Lockdown, der tut meiner Seele gar nicht gut. Ich schlafe schlecht, also ich kann schlecht einschlafen. Ich wache morgens auf, kann nicht mehr einschlafen. Ich mache mir Sorgen, ich mache mir Gedanken. Ich fühle mich überfordert und kraftlos. Und vielleicht geht es dir auch so. Ich möchte dir sagen, egal was deine Anfechtung ist, du bist nicht allein und du bist kein Ausnahmefall. Wir stehen alle in mancherlei Anfechtungen, manchmal mehr, manchmal weniger. Okay. Welches ist deine Anfechtung Und dann lass dir auf der Zunge zergehen, was Jakobus darüber sagt in Vers 2. Er sagt, freut euch, seht es als einen Grund zur Freude an, wenn ihr in mancherlei Anfechtung, in mancherlei Versuchung, in mancherlei Prüfung steht. Aber warum um Himmels Willen soll man sich darüber freuen? Ich meine, alles, was ich gerade eben vorgelesen habe, alles, was ich euch gerade eben präsentiert habe als mögliche Anfechtung, ist doch echt ätzend und es ist einfach wirklich nicht lebensqualitätsfördernd. Zwei Antworten auf die Frage, warum ist es sinnvoll, sich zu freuen, wenn man als Christ in Versuchung gerät, unter Anfechtung steht, in Glaubensprüfung steht. Antwort Nummer 1. Deine Anfechtungen sind Wachstumschancen. Wenn du mit deinem Ehepartner gerade auf der Couch oder in der Küche sitzt, dann sag doch mal, beantworte doch mal deinem Partner diese Antwort, diese Frage, die ich dir jetzt stelle. Wie oft hast du in der Corona-Zeit Sport gemacht? Und wenn du jetzt gerade allein zu Hause bist oder mit einem Freund, ja, redet mal ganz kurz darüber, wie lange ist es her, dass ich richtig Sport gemacht habe? Mit dem Sport ist es so eine Sache. Für mich in der Corona-Zeit war Sport irgendwie so, naja, irgendwie nicht so richtig existent. Also ich mag das überhaupt nicht, auf dem Wohnzimmerteppich rumzurollen, während auf dem Bildschirm irgendein Instructor irgendwelche Sachen sagt. Ich habe jetzt mich endlich von der Jessie überreden lassen, das auch regelmäßig zu machen. Das ist auch gut für mich. Warum erzähle ich das? Mit Glaubensanfechtungen ist es so wie mit dieser Kettlebell. Die hat mir die Chrissy heute netterweise von zu Hause mitgebracht. Manchmal, wenn es mir abends langweilig ist, stelle ich mir vor, wie Chrissy und Marc zusammen Kettlebell-Training machen. Das ist irgendwie ein schöner Gedanke für mich. Mit Anfechtungen ist es so wie mit Muskelwachstum. Wenn ein Muskel sehr stark beansprucht wird, dann ermüdet er irgendwann und er wird auch bei dieser starken Beanspruchung verletzt. Und das, was wir dann spüren, ist das Ergebnis, nämlich Muskelkater. Und aus diesem Muskelkater heraus ergibt sich folgender Prozess. Der Muskel heilt und zusätzlich zu der Heilung wird er auch noch verstärkt. Also der Muskel wird überansprucht, er wird ermüdet, er erzeugt Schmerzen bzw. er hat Schmerzen und dann heilt er und er wächst aber auch an und danach hast du einen größeren Bizeps, Trizeps, welchen Zeps auch immer. So funktioniert es mit dem Muskelaufbau und Jakobus argumentiert genau so, Anfechtungen sind wie ein Muskeltraining für deinen Glauben. Dein Glaube wird herausgefordert, es tut manchmal weh, aber dein Glauben wird gestärkt. Hast du schon mal so einen Muskelaufbau durch Anfechtungen erlebt? Vielleicht nehmt ihr euch in dieser Woche einfach mal Zeit, in der Hausgruppe oder in der Minigruppe darüber zu sprechen. Hey, wo habe ich das schon mal erlebt? Wo hast du das schon mal erlebt? Anfechtungen, die im Endeffekt aber meinen Glauben gestärkt haben. Okay, Antwort Nummer 2, warum du dich über Anfechtungen freuen solltest. Bewährter Glaube bewirkt Reife. In Vers 4 in unserer Mail heute sagt Jakobus Folgendes. Durch die Standhaftigkeit, die durch bewährten Glauben kommt, soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann, Achtung, werdet ihr vollkommen und makellos sein. Das Wort vollkommen, griechisch teleos, das ist im Jakobus super wichtig. Im ganzen Jakobusbrief kommt das Wort immer wieder vor, ich glaube 7 oder 8 Mal, also ein wichtiges Wort für ihn. Aber Achtung, wir müssen drauf gucken, was diese Vollkommenheit, dieses makellos sein bedeutet. Er meint damit nicht, dass wir als Christen super perfekt leben sollen, dass wir als Christen Perfektionisten sein sollen. Im biblischen Hebräisch und Griechisch, da bedeutet dieses Wort so viel wie Ganzheit. Also auf was Jakobus eigentlich hier abzielt, ist nicht ein perfektes, fehlerfreies Leben, so wie wir als schuldgeprägte Christen im Westen so denken. Wenn wir an perfekt denken, an ganz denken, dann denken wir immer an gute Performance. Nein, Jakobus zielt hier auf ein reifes Leben in enger Verbundenheit mit Gott ab. Also Vollkommenheit ist immer auch einfach so ein Begriff für Reife, geistliche Reife. Also bewährter Glaube bewirkt Reife. Auf den Punkt gebracht kann man eigentlich sagen, Anfechtungen sind der Weg zur Reife oder zur geistlichen Reife. Wer in Zeiten der Anfechtung auf Gott vertraut, wird erleben, wie Gott auch wirkt. Und als kleine Veranschaulichung, was es eigentlich ganz praktisch bedeuten kann, wie das ganz praktisch aussehen kann, habe ich einen Videoclip für euch mitgebracht von der Suse. Die habe ich gefragt, hey, was hast du in letzter Zeit erlebt? Ich wusste, dass sie durch schwierige Zeiten gegangen ist, habe sie gebeten, ein bisschen was zu erzählen und das Ergebnis ist der Clip, den ihr jetzt gleich sehen werdet. Viel Spaß dabei, lasst euch ermutigen von der Story von Suse.
Hallo, ich bin Suse, verheiratet mit Heiko und Mama von 2 Kindern. Heute darf ich euch ein Zeugnis geben zum Thema Bedrängnis und Freude. Meine Geschichte beginnt vor circa 1,5 Jahren. Gott hat mir eine Riesentür geöffnet zu einem Lebenstraum, das eigene Café, das ich zusammen mit Judith habe, ein Ort, mit dem wir Gott die Ehre geben wollen. Dadurch hat sich ziemlich viel für mich verändert. Nebenbei muss ich noch sagen, wir hatten leichte Startschwierigkeiten, weil ich direkt davor noch eine Knie-OP hatte. Aber trotz körperlicher Herausforderungen sind wir mit viel Freude ins Herzensprojekt gestartet. Das war ein ziemlich emotionaler Höhepunkt in meinem Leben und ich habe mich absolut gesegnet gefühlt von Gott. Und dann, nur 2 Monate später, Weihnachten 2019, bekam ich eine Krebsdiagnose. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das ein ziemlicher Faustschlag ins Gesicht. Aber ich muss sagen, überraschenderweise kam kein einziger Warum-Gedanke bei mir auf. Nicht diese Gedanken, warum ich, warum jetzt, das blieb irgendwie aus. Mein erster Gedanke war, Gott, bitte mach aus diesem Scheiß, Entschuldigung, ein Zeugnis. Und der zweite Gedanke war, trägt mein Glaube wirklich? Meine Gefühle waren eiskalte, nackte Angst, die mir im Nacken saß. Viel Unsicherheit, alles, mein ganzes Leben hat gewackelt. Teilweise war ich panisch. Ja, man kann schon sagen, das war wirklich die größte Bedrängnis, die ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Aber ich habe mich selbst ein bisschen drüber gewundert. Ich hatte so gar keine Zweifel an Gott. Seine Nähe war von Anfang an spürbar und er war total im Austausch mit mir. Leider ist hier jetzt die Zeit zu kurz für alle Erlebnisse, die ich mit Gott hatte. Aber ich will euch 5 Erfahrungen berichten, die ich mit ihm gemacht habe in der Zeit. Das erste waren die Gebete, die Eindrücke, die Bilder und das, ja, vor Gott auf die Knie gehen anderer Menschen für mich. Und es hat mich mega getragen. Ja, und es hat sich wie lebensnotwendig für mich angefühlt. Direkt nach der Diagnose hat einer der Beter zu mir gesagt, es ist nicht deine Schuld. Jesus sagt, es ist nicht deine Schuld. Und es hat mir extrem geholfen, nicht zu grübeln, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, wo habe ich falsch gelebt, sondern die Energie zu nehmen und nach vorne zu schauen. Der zweite Punkt war einfach ein Segen aus meiner Kindheit, der für mich real spürbar wurde. Und das ist der Segen aus Philipper 4. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Als emotionaler Mensch spüre ich Positives und Negatives extrem körperlich. Im krassesten Sturm während der Untersuchungen, Diagnosen und Arztgespräche hat sich aber genau dieser höhere Frieden in mir ausgebreitet und das war ein unglaubliches Gefühl. Der dritte Punkt, den ich mit euch teilen will, ist einfach wie ein neuer Leitfaden über meinem gesamten Leben, der sich letztes Jahr gebildet hat. Ist nichts Neues, aber für mich hat es sich einfach neu definiert. Gott ist in Control. Er macht keine Fehler, er schläft nicht, er sieht mich. Rückblickend frage ich mich ganz oft, wie das überhaupt alles funktionieren konnte letztes Jahr. Operationen, Behandlungen, die Familie, das Kaffee auf Hochtouren und was alles so lief. Und ich habe gemerkt, Gott hat die Kontrolle über allem. Und es ist tatsächlich einfach gelaufen. Jeden Morgen hat er mir neue Kraft gegeben, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich war und bin immer noch komplett abhängig von Gott. Aber das war für mich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung, in diese Abhängigkeit zu rutschen. Der vierte Punkt, es mussten unendlich viele Entscheidungen getroffen werden. Mein Mann Heiko und ich hatten ausnahmslos immer dasselbe Bauchgefühl. Und das war ein krasses Geschenk in der ganzen Unsicherheit. Es gab keine Zeit für lange Überlegungen, aber für uns war irgendwie der Weg immer ziemlich klar. Gott hat uns Menschen geschickt, die dabei unglaublich hilfreich waren und oft auch mehr für uns getan haben als zum Beispiel ihren Job. Und nicht zuletzt muss ich sagen, fiel der erste Lockdown in meine Zeit der Strahlentherapie, was für mich persönlich ein Segen war. Der fünfte und letzte Punkt, den ich mit euch teilen will, meine Frage nach dem Zeugnis, die ich ganz am Anfang Gott gestellt habe, wurde schon ziemlich bald beantwortet. Andere Krebspatienten sprachen mich von sich aus an, warum ich so gelassen sei. Ich und gelassen, habe ich mir gedacht. Gott hat wohl aus mir gestrahlt, ohne dass ich es gemerkt habe. Und ich durfte erzählen. Genauso auch zwischendurch im Café konnte ich immer wieder erklären, was mein Fundament und meine Kraftquelle ist. Und nun darf ich euch Zeugnis geben. Zurück zu Jakobus. Die Freude in der Bedrängnis ist knallhart formuliert und war auch für mich nicht immer direkt spürbar. Aber es gab Teilfreuden auf geschafften Streckenabschnitten und die haben wir als Familie wie eine Party gefeiert. Außerdem lief das Café bis auf die Lockdowns bombastisch, so dass wir da einen Riesensegen und auch Freude erfahren konnten. Aber zum Schluss darf ich euch von der größten Freude berichten. Ich bin krebsfrei und Jesus unendlich dankbar. Und das muss einfach weitererzählt werden. Tschüss.
Ja, krass. Vielen Dank, Suse, dass du uns einen Einblick in dein Leben geschenkt hast, jetzt mit diesem Videoclip. Wir ermutigen, gell? Segen und Freude in Anfechtungen am Ende krebsfrei. Das ist einfach cool. Halleluja, das ist richtig, richtig cool. Danke. Ja, wenn du gerade in einer Zeit der Anfechtung stehst, ja, wenn du vielleicht auch was Ähnliches durchmachst, wie die Suse gerade berichtet hat, dann möchte ich dich am Ende dieser Predigt ermutigen mit vier letzten Ermutigungen. Erstens, du bist nicht allein. Anfechtungen gehören ins Glaubensleben einfach mit rein. Rede doch einfach in der Hausgruppe, in der Minigruppe darüber, mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einem Familienmitglied. Rede über deine Anfechtungen, deine Versuchungen, deine Glaubensprüfungen. Geh nicht alleine durch. Zweite Ermutigung. Du kannst raus aus der Opferrolle. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn wir mal reingucken in den Jakobusbrief in Kapitel 1, Vers 9, da ist genau das die Aussage. Wir sollen uns nicht von unseren Anfechtungen unterkriegen lassen. Wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Du kannst raus aus der Opferrolle. Du hast deinen Wert in Gott. Du bekommst deine Definition, deinen Selbstwert nicht durch Anfechtung oder Anfechtungsfreiheit, sondern du bekommst deinen Wert und dein Selbstwertgefühl und alles drumherum durch Gott. Du bist wertvoll für Gott. Du kannst raus aus der Opferrolle. Dritte Ermutigung. Du kannst auf der Welle reiten. Charles Spurgeon hat mal Folgendes gesagt. Es ist ein Segen, wenn die Wellen der Anfechtung uns auf den Fels des Gottvertrauens spülen. Es ist ein Segen, wenn die Wellen der Anfechtung uns auf den Fels des Gottvertrauens spülen. Also du musst dich nicht ersäufen lassen von deinen Anfechtungen. Du kannst dich auf Gott hintreiben lassen. Du kannst dich auf Gott spülen lassen und du darfst auf der Welle reiten. Anfechtungen sind nicht dafür da, um dich runterzubringen. Du hast von Gott den Glauben, den Heiligen Geist, die Kraft bekommen, um auf der Welle zu reiten, auch wenn das manchmal schwierig ist. Und viertens, du kannst Gott um Hilfe bitten. Und zweites Spurgeon-Zitat, alles, was uns ins Gebet führt, ist ein Segen. Selbst die Anfechtungen, die Versuchungen, die Glaubensprüfungen in deinem Leben können ein Segen sein, wenn sie dich ins Gebet führen. Jakobus sagt in Vers 5, wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung oder Vorwürfe. Also Gott wirft dir deine Anfechtungen nicht vor. Gott wirft dir nicht vor, die Prüfung, in der du gerade drin steckst. Vielleicht hast du dich selbst reingebracht, aber da kommst du wahrscheinlich selbst drauf. Gott macht dir keine Vorwürfe, so wie Sus es eben erzählt hat. Jesus hat gesagt, es ist nicht deine Schuld, wenn du gerade krank bist, wenn du gerade durch eine Krise gehst. Es ist nicht deine Schuld. Und da, wo du Mitschuld trägst, da ist Gott nicht derjenige, der dir Vorwürfe macht, sondern der sagt, hey, ich bin da für dich, ich schenke dir Gnade. Ja, was ist eigentlich jetzt das mit der Weisheit? Warum spricht Jakobus gerade über Weisheit in diesem Zusammenhang? Ich glaube, es geht darum, wenn es uns an Weisheit mangelt, dann erkennen wir oft Gott nicht. Vorhin habe ich gesagt, eine Anfechtung ist ein Umstand, eine Sorge oder ein Zweifel, der uns wie eine dunkle Wolke den Blick auf den lebendigen Gott verstellt. Und manchmal brauchen wir Weisheit, um zu erkennen, hey, über der Wolke, da ist die Sonne. Da, wo wir gerade nichts sehen, da ist Gott. Also, wenn es dir an Weisheit mangelt und du vor lauter Anfechtung Gott nicht mehr sehen kannst, dann ruf ihn doch an. Sprich ihn an. Er hört dich und er gibt dir gerne, was du brauchst. Das war die erste Mail von Jakobus für uns an diesem Sonntag. Ich freue mich mega drauf, mit euch die anderen Mails anzugucken. Aber lasst uns jetzt erstmal eine kurze Zeit des Gebets haben. Und mal kurz unsere Anfechtungen, die wir erleben, durch die wir durchgehen, mal vor Augen führen und vor Gott bringen und zu ihm kommen, ihn bitten, dass er unseren Glauben stärkt, uns Standhaftigkeit schenkt, uns Reife schenkt, uns in die Reife reinführt und uns die richtige Einstellung zu diesen Anfechtungen schenkt. Vater, Sohn und Heiliger Geist, dreieiniger Gott, wir bitten dich, dass du uns hilfst zu erkennen, was gerade unsere Anfechtungen sind. Manchmal laufen wir auch so blind durch die Gegend, dass wir gar nicht merken, wo wir angeschossen werden. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, Weisheit von dir zu empfangen, zu erkennen, wo du bist in dieser Situation und auch zu erkennen, wie wir näher an dich rankommen, diese blöde graue Wolke durchstehen können, um dann wieder in die Sonne zu treten, Herr. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns ermutigst, ermahnst, dass du uns ins Bibellesen, ins Gebet, in die Gemeinschaft hineinführst, mit anderen Christen, mit anderen Menschen, die uns gut tun. Jesus, wir danken dir dafür, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du gezahlt hast durch dein Blut für all den Mist in unserem Leben. Herr, du hast den Tod entwaffnet, du hast die Sünde entmachtet und du hast uns ewiges Leben geschenkt durch deinen stellvertretenden Opfertod und deine Auferstehung. Und Gott, Vater, wir danken dir dafür, dass du uns Jesus, deinen Sohn, und dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, um Frieden mit dir zu schaffen, um uns mit dir zu versöhnen. Herr, wir bitten dich, dass du uns jetzt heute neuen Sonntagsglauben schenkst, uns neue Kraft schenkst, der auch in den Montag, in den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und auch in den Freitag und Samstag mit hinübergeht, Herr. Wir beten, dass du uns neues Vertrauen, neue Kraft schenkst. Herr, wir beten, dass für viele jetzt, ich bitte dich für mich, ich bitte dich für uns hier im Studio und vor den Bildschirmen, dass du uns mit dieser Predigtreihe ein neues Maß an Vertrauen und an Kraft und an Freude in der Anfechtung schenkst. Herr, wir beten für uns als Einzelpersonen, Individuen, wir bitten aber auch für uns als Gemeinde, Herr, du siehst, wir brauchen Gemeinderäume, wir brauchen einen Ort, wo wir uns treffen können, über die Phase jetzt in der katholischen Kirche hinaus. Herr, wir brauchen auch einfach Bewahrung und Schutz bezüglich Corona und Pandemie, hilf uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Herr, wir bitten dich auch für unser Land, das in so vielen Punkten gerade gespalten ist und wo die Atmosphäre gerade alles andere als angenehm ist. Und wir bitten dich auch für die Menschen über Deutschland hinaus, da wo in Amerika das Kapitol gestürmt wurde und so viel durcheinander ist und auch in anderen Regionen der Welt noch viel krassere Konflikte und Kriege herrschen. Wir denken an die Flüchtlinge und Geflüchteten in den Grenzlagern am Rande Europas. Die schrecklichen Bedingungen da. Herr, es gibt so viel, wofür wir beten können. Herr, wir bitten dich, dass du uns ins Gebet führst. Alles ist ein Segen, das uns ins Gebet führt. Dafür danken wir dir, Herr, für diese Dinge, dass du uns näher ziehst zu dir. Amen.